Wir haben in der Offenbarung gesehen, dass uns in der Offenbarung der Kampf der Gemeinde hier auf dieser Erde präsentiert wird. Ein Kampf, den Gott gebraucht, um seine Gemeinde herrlich und schön vorzubereiten, sie zu läutern und heilig zu machen für die Ewigkeit. Und auf der anderen Seite, dass Gott diese Zeit nutzt, um den Zorn der Gottlosen zu vollenden und sie am Ende zu richten. Und in der letzten Predigt schon haben wir einen Blick gewonnen in Gottes neue Welt. Und das wollen wir auch heute machen. Und ich habe die Predigt heute aus der Offenbarung 21 so überschrieben: Die Herrlichkeit der Gemeinde in der Vollendung. Oder mit einem Alternativtitel: Warum die Gemeinde in Gottes Augen wunderschön ist. Der erste Punkt, den wir heute anschauen werden, der Ursprung und das Wesen der Gemeinde. Es ist die Frau, die Braut des Lammes, es ist die große Stadt, das heilige Jerusalem. Als zweites werden wir uns anschauen, die Herrlichkeit der Gemeinde im Bild einer Stadt. Wir wollen uns ihre Ausstrahlung anschauen, ihre Sicherheit, ihren Ausmaß und ihre Fülle, ihre Attraktivität und Kostbarkeit und zuletzt ihre Reinheit. Und dann als letzten Punkt, die Gemeinde, ein Ort, an dem sich Gott gerne aufhält. Lasst uns zuerst den Text lesen, Offenbarung 21 von Vers 9 bis Vers 21. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundlagen und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, damit er die Stadt messe und ihre Tore und ihre Mauern. Und die Stadt liegt viereckig und ihre Länge ist so groß wie auch die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Ihre Länge und ihre Breite und ihre Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist des Engels. Und der Bau ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundlagen der Mauer der Stadt waren geschmückt mit jedem wertvollen Stein. Die erste Grundlage, Jaspis, die zweite Saphir, die dritte Chalcedon, die vierte Smaragd, die fünfte Sardonyx, die sechste Sardis, die siebte Chrysolith, die achte Beryl und die neunte Topas, die zehnte Chrysopras, die elfte Hyazinth, die zwölfte Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes einzelne der Tore war aus einer Perle und die Straße der Stadt war reines Gold wie durchsichtiges Glas. Auf Johannes tritt hier in dieser Vision ein Engel zu, der in der Offenbarung bereits in ähnlicher Art und Weise Johannes schon einmal mitgenommen hat an einen bestimmten Ort und ihm dort schon etwas veranschaulicht oder vor Augen gestellt hatte. In Offenbarung 17 wird auch genau von diesem Engel berichtet. Und dieser Engel hatte Johannes an den Schauplatz einer Wüste geführt, in dem er die Hure Babylon schaute. Offenbarung 17, Vers 1 heißt es: Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatte, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Also es ist die gleiche Person und sie spricht in gleichen Worten und sie macht das Gleiche, sie führt Johannes an einen Ort. Offenbarung 70 geht es in die Wüste, in Offenbarung 21 geht es hinauf auf einen hohen Berg. In Offenbarung 17 sieht Johannes eine Hure, die Stadt Babylon. In Offenbarung 21 sieht Johannes die Braut des Lammes, das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Die gleiche Eröffnung, sie fordert uns auf, den starken Kontrast hier zu sehen zwischen der Hure Babylon und der Braut des Lammes. Die sollen wir vor Augen haben, dass es völlig unterschiedliche Gemeinschaften sind. Die Unterschiede, die direkt auffallen, ist: Da ist eine Hure und hier ist eine Braut. dass Babylon der Inbegriff des Aufstandes und Lebens gegen Gott. Dort ist Jerusalem der Ort, wo Gott wohnt. Dort ist die Wüste, karg, nichts vorhanden. Ein Ort des Gerichts vielleicht auch. Auf der anderen Seite ein hoher Berg, ein Ort, wo Gott wohnt. Hier wird deutlich, dass wir diesen Text in der Offenbarung 21, den wir heute gelesen haben, auch in gleicher Art und Weise auslegen sollen, wie wir es auch in Offenbarung 17 und 18 gemacht haben in Bezug auf Babylon. Und wir haben damals Babylon symbolisch ausgelegt. Das sind Texte, die im Kontrast stehen und deshalb auch in gleicher Weise auszulegen sind. Wir gehen völlig fehl, wenn wir unseren Text heute nehmen, dabei einen Taschenrechner zücken und versuchen, die Maße dieses neuen Jerusalems zu berechnen oder uns diese Stadt als großen Würfel vorzustellen, der in seiner Länge, Breite und Höhe Ausmaße annimmt wie eine Strecke von Köln nach Moskau. Wenn wir so vorgehen, gehen wir völlig fehl. Wir haben es mit symbolischer Sprache zu tun und das Schöne ist, dass die dahinterliegende Botschaft schöner, erhabener und frohmachender ist, als die materialistische Vorstellung einer Stadt es je sein könnte. Aber lasst uns auch den anderen Kontrast nicht vergessen, die diese Stelle uns im Rahmen der Offenbarung liefert. Es ist nicht nur der Kontrast zu Babylon, sondern es ist auch der Kontrast zu einer kämpfenden, verfolgten, angefochtenen Gemeinde heute, jetzt auf dieser Erde. Eine imperfekte Gemeinde, wie wir sie in der Offenbarung Kapitel 2 und Kapitel 3 gesehen haben. Hier, an diesem Ort, sehen wir die perfekte, vollendete Gemeinde Christi. Dies zum Hintergrund und zur Einordnung unseres Textes. Der Engel möchte Johannes das erlöste Volk Gottes zeigen. Die Vollendung der Gläubigen. Und die Gläubigen werden hier in zwei Bildern beschrieben. Johannes hört auf der einen Seite etwas und auf der anderen Seite sieht Johannes etwas. Was Johannes hört, ist, dass ihm gleich die Braut des Lammes gezeigt wird. Was Johannes aber erblickt oder sieht, ist eine Stadt. Und hier haben wir wieder ein typisches Muster, das wir schon häufiger in der Offenbarung angetroffen haben. Wir haben immer wieder gelesen, dass die Offenbarung an Johannes immer in diesem Hören und Sehen überliefert wird. Und dabei kann das Gehörte und das Gesehene völlig unterschiedlich sein, aber zusammengenommen ergeben sie das wahre Bild über diese eine Sache. Wir wollen zuerst anschauen, was Johannes hört. Er hört, dass ihm der Engel die Braut des Lammes zeigen will. Wer ist diese Frau? Wer ist diese Braut, die Johannes sehen darf? Hier an dieser Stelle, was ich gleich kurz ausführen möchte, möchte ich kurz sagen, dass ich mich hier auf eine Predigt stütze von Horatius Bonar, die ich gehört habe und die mich wirklich ergriffen hat und froh gemacht hat. Eine Art, nicht Plagiat, aber ich habe auch einiges selbst noch erarbeitet, aber ich möchte es hier einfach dazu sagen. Es hat mich sehr ergriffen, seine Ausführungen über diese Braut des Lammes. Er war ein Prediger in Schottland, aber auch Dichter von Kirchenliedern, also auch sehr, sehr begabt in Beschreibung von Bildern und im Ausdruck. Diese Frau wird in der Bibel zu meiner Braut, aber auch Frau genannt. Solange ihr Bräutigam noch nicht gekommen ist, befindet sie sich in Vorbereitung und wird Braut genannt. Aber nachdem der Bräutigam zurückgekehrt ist, ist sie die Frau des Bräutigams. Ja, also je nachdem, wo wir uns zeitlich befinden, kann sie entweder Braut oder auch Frau genannt werden. Was ist ihre Herkunft? Wo kommt sie her? Was ist ihr Elternhaus? Wie sieht sie aus? Wer ist diese Frau? Ich möchte vorlesen aus Hesekiel 16, Vers 1 bis 6. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, halt Jerusalem ihre Gräuel vor und sage: So spricht Gott, der Herr, zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kananiter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hittiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht in Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich für dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Diese Frau, sie war eine Ausgestoßene, völlig arm und unbekannt. Und nicht nur nass, sondern verunreinigt und verhasst, ohne Güte, ohne Schönheit, ohne persönliche oder familiäre Empfehlung oder Ruhm oder Ehre, lieblos und ungeliebt, eine Fremde, eine Gefangene, eine Rebellin. Ohne Eleganz, ohne Tugend, nicht begehrenswert, sie war nicht liebenswert. Alles an ihr war abstoßend für einen Bräutigam. Ein Bräutigam, der würde sie niemals wählen. Wieso wählte dieser Bräutigam diese Braut? Erst Korinther 1, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er es zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Dieser Frage nachzugehen, wieso Gott diese Braut erwählt hat, ist eine gute geistliche Übung für jeden Gläubigen. Und die einzige Antwort, die wir im Wort Gottes finden, ist, weil Gott, der Vater, es so wollte. Er wollte an einer nicht liebbaren, nicht wertvollen Person die Fülle seiner Liebe zum Ausdruck bringen. Eine Liebe, die frei ist und die alles gibt ohne Gegenwert. Und die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohnes haben aus dieser Person das gemacht, dass sie jetzt ist, die Braut des Christus. Wie diese Frau umworben wurde. Und sie sang ein neues Lied, heißt es in Offenbarung 5, Vers 9, und sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Diese Frau ist eine Gefangene, sie ist eine Verbrecherin, die unter dem Zorn steht, sie muss von Verdammnis und Tod befreit werden. Und für sie unterwirft sich der Bräutigam dem Zorn und dem Tod, damit er ihre Fesseln sprengen kann und für sie das ewige Leben bereitsteht. Sie wird dem Kerker, dem Fluch und dem Zorn entrissen. Wie wurde diese Frau verlobt? 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Der Bräutigam selbst kam in niedriger Gestalt herab, um diese Frau zu umwerben, um sie für sich zu gewinnen. Aber jetzt führt er seinen Antrag heute noch durch. Durch das Eingreifen von anderen, so wie Isaac den Antrag von Rebekka durch den treuen Eliasar weitergeführt hatte. Dieser Eliasar, er ging zu Rebekka und erzählte ihr von der edlen Abstammung von Isaac, von seinem Reichtum, von seiner Ehre, von seinem Wert. Und in dieser Weise predigen wir heute von unserem Christus alles, was er getan hat an uns. Wir predigen seine Liebe, die er gebraucht hat, um seine Braut zu gewinnen, aber auch von seiner Herrlichkeit, von seiner Würde und wie wert er es ist, geliebt zu werden und wie schön er ist. Und welche Ehre es ist, die Braut des Lammes zu heißen. Wie die Frau vorbereitet und geschmückt wird. Epheser 5, 25 und weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Nachdem der Heilige Geist ihren Unwillen überwunden und sie überredet hat, der Verlobung zuzustimmen, beginnt er sofort die Vorbereitung auf die Vermählung. Sie wird ihrer Lumpen entledigt und erhält königliche Gewänder. Sie wird gewaschen und reiner gemacht als Schnee. Und danach beginnt er sie von allem zu befreien, was sie nicht liebenswert macht und ihr alles zu geben, was sie in den Augen des Bräutigams attraktiv und lieblich macht. Und diese Braut sieht Johannes. Sie wurde gewählt, erworben, verlobt, vorbereitet und geschmückt und sie wurde hier ihrem Mann vermählt. Und jetzt nehmen sie gemeinsam Wohnung in dem vom Vater vorbereiteten Ort für immer und ewig. Jetzt beginnt die ewige, unzertrennbare, innige, persönliche Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht zwischen Christus und seiner Braut, Gott und seinem Volk in Ewigkeit. Lieber Bruder, liebe Schwester, angesichts deiner Kämpfe in deinem Alltag, in der Nachfolge Christi, deiner Mühen in dieser Weltzeit, harre aus, damit du wie Paulus sagen kannst, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Du kannst dich auf die Ewigkeit freuen, denn sie wird all deine Erwartungen übertreffen. Die Frau, die Braut des Lammes, das ist das, was Johannes hört. Was er aber zu sehen bekommt, ist eine große Stadt. Und hier heißt es in Vers 10 und 11, der brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Johannes wird zu einem hohen, großen Berg gebracht. Und wahrscheinlich ist diese Stadt, die er sieht, auf diesem Berg angesiedelt. Die Propheten haben immer wieder prophezeit, dass in der Vollendung oder in der Wiederherstellung Israels Jerusalem auf einem hohen Berg thronen wird und alle anderen Berge überragen wird. Dort würde Gott im Tempel unter seinem Volk wohnen. Und das ist eine Prophezeiung, die zieht sich komplett durch die Propheten. Ich nenne nur zwei beispielhafte Stellen. Einmal eine der bekanntesten Verheißungen darüber in Jesaja 2, Vers 2, da heißt es, ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Oder in Hesekiel 40, wo wir ein sehr ähnliches Bild, eine sehr ähnliche Vorstellung finden, wie auch hier in unserem Text von einer Stadt, wird gesagt in Hesekiel 40, 1 und 2, im 25. Jahr unserer Wegführung, am Anfang des Jahres, am 10. Tag des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen worden war, an eben dem Tag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. In göttlichen Gesichten brachte er mich in das Land Israel und ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Aus diesem war etwas wie der Bau einer Stadt nach Süden hin. In der Bibel sind Berge die Begegnungsstätte mit Gott, sowas wie der Wohnort Gottes oder der Begegnungsort mit Gott. Denkt zum Beispiel an den Garten Eden. Nicht viele von uns würden da direkt an einen Berg denken. Aber in Hesekiel 28 zum Beispiel wird Eden als Berg bezeichnet. Dann finden wir weiter im Verlauf den Berg Horeb. Der wird auch Berg Gottes genannt. Der Ort, wo Gott dem Mose begegnet in diesem Dornbusch. Wir kennen alle dieses Ereignis. Der Berg Gottes. Dann der Berg Sinai, wo Gott den Bund schließt mit dem Volk Israel. Und dann später der Berg Zion oder Jerusalem. Und auch zum Beispiel in Hebräer lesen wir ja auch, dass wir auch gekommen sind zu einem Berg. Ja, also dieses Bild von dem Berg, von dem hohen Berg, durchzieht sich durch die ganze Bibel. Dieses neue heilige Jerusalem lässt Gott auf die neue Schöpfung herunterkommen. In dieser neuen, Gottes neuen Schöpfung ist diese Stadt, ist diese Braut das Prunkstück der Schöpfung. Mit himmlischem Ursprung wird diese Stadt auf dieser neuen Erde verankert. Diese neue Schöpfung ist etwas, was auch für Johannes in der Offenbarung etwas ist, was bereits begonnen hat. Und auch an anderen Stellen im Neuen Testament finden wir, dass diese neue Schöpfung Gottes bereits ihren Anfang gefunden hat. Ja, also wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 3, da sagt Johannes, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Oder in Galater 4, 24, da heißt es, das hat einen bildlichen Sinn, das sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Oder Hebräer 12, was ich gerade schon erwähnt habe, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln. Oder Philipper 3, Vers 20, vielleicht in einer Sprache, die uns noch geläufiger ist. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Diese neue Schöpfung Gottes hat in Christus bereits begonnen und in den Gläubigen. Wir sind schon Bürger dieser himmlischen Stadt. Wir sind die Stadt Gottes, der Ort, an dem Gott seinen Thron aufgestellt hat und unter seinem Volk wohnt. Unser Herr baut diese Stadt heute. Doch es kommt der Tag, der Himmel und Erde sich verbinden und die Stadt, die Braut, auf die neue Erde herabkommen und Gott unter seinem Volk wohnen wird. Wieso wird das Bild einer Stadt gebraucht? Wozu braucht man eine Stadt? Was symbolisiert eine Stadt? Städte wurden gegründet, weil Menschen sich zusammenschließen wollten. Eine Stadt, sie bietet viele Vorteile. Sie ermöglicht zuerst das Zusammenleben von vielen Menschen. Sie ist organisiert das Zusammenleben von vielen Menschen. Sie schafft Räume und Begegnungen im Alltag für Gemeinschaft. Eine Stadt, sie fördert den Handel, den Wohlstand. Sie schafft Kultur und Austausch. Und die Mauern einer Stadt bieten ihren Einwohnern starken Schutz. Zudem schafft eine Stadt auch Heimat und Verpflichtung gegeneinander und sichert das Zusammenleben und verankert das Leben, sodass man nicht hin und her ziehen muss, sondern sicher gegründet ist in einer Stadt. Ich denke da an Abraham, der sein ganzes Leben als Nomade verbracht hat. Und seine Hoffnung wird uns in Hebräer 11, wird sie uns beschrieben. Da heißt es, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auch wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham sehnte sich nach einer ewigen Heimat, einem Ort der Gemeinschaft mit Gott, einem Ort der Regentschaft Gottes, einem Ort, der unerschütterlich und ewiglich sein Wohnort sein sollte. In Hesekiel 37 prophezeit Gott seinem Volk: Sie werden wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem auch eure Väter gewohnt haben. Ja, darin sollen sie in Ewigkeit wohnen. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder und mein Knecht David soll ihr Fürst sein auf ewig. Ich will auch einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Ein ewiger Bund soll mit ihnen bestehen. Und ich will sie sesshaft machen und mehren. Ich will mein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. Meine Wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Diese neue Schöpfung hat bereits ihren Anfang gefunden. Christus thront schon inmitten seiner Gemeinde. Die Heiden haben ihn erkannt. Gott mehrt sein Volk und wird sie in der Vollendung sesshaft machen und wird Wohnung bei ihnen nehmen. Unsere Glaubensväter im Alten Testament, sie hatten eine ewige Sehnsucht nach diesem verankerten Wohnort, diesem Ort der Gemeinschaft mit Gott, ungetrübt und ewig. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott schafft uns ein Vaterland. Eine himmlische Heimat, die auf eine neue Erde herabkommen wird. Es ist Gottes Stadt. Er hat in Ewigkeit den Bauplan für diese Stadt festgelegt. In seinem Plan hat er die Fundamente der Stadt festgelegt, die Ausmaße dieser Stadt, die Sicherheitsmaßnahmen dieser Stadt, ihr Erscheinungsbild, also ihre Ausstrahlung, selbst die Bewohner dieser Stadt hat er schon ausgewählt. Und in diesem Bild der Stadt zeigt Gott uns auf, wie die Herrlichkeit der Gemeinde seines Volkes in der Vollendung sein wird. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Die Herrlichkeit der Gemeinde im Bild einer Stadt. Liebe Geschwister, anhand dieser Beschreibung des neuen Jerusalems oder des heiligen Jerusalems, wie es uns hier gesagt wird, wollen wir betrachten, wozu Gott uns errettet hat, in welches Bild wir von Christus verwandelt werden und zu was Gott seine Gemeinde machen wird. Dazu reden wir über den Ruf oder die Ausstrahlung dieser Stadt, ihre Sicherheit, ihre Ausmaß und ihre Fülle, ihre Attraktivität und Kostbarkeit und ihre Reinheit. Wenn wir über Städte nachdenken, so haben wir bestimmt schöne und auch trostlose Städte vor Augen. Bei trostlosen Städten muss ich immer an Hagen denken. Also es hat nichts mit Brunhilde und mit von Ackerns zu tun, also überhaupt nicht, sondern ich war einmal in dieser Stadt und das Wetter war schlecht, die Stadt hat keinen Schein, also es ist wirklich eine trostlose Stadt. Aber zum Beispiel eine andere deutsche Stadt, wo ich sage, sie ist für mich eine schöne Stadt, ist Hamburg zum Beispiel. Ne? Wenn man da sich am Hafen bei gutem Wetter, wenn man da flanieren kann, ist echt eine schöne Sache. Über das neue Jerusalem wird gesagt, dass ihre Ausstrahlung, ihr Schein, die Herrlichkeit Gottes ist. Gottes Herrlichkeit wird an seiner Stadt, an seinem Volk, an der Gemeinde ohne irgendeinen Schatten oder irgendeine Verzerrung sichtbar werden. Sie wird seine Herrlichkeit darstellen. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott hat eine Zeit vorbereitet, in der er alles an dir entfernt hat, womit du heute seine Herrlichkeit und Ehre noch trübst. Und Gottes neue Schöpfung wird so sein, dass sie in all seiner Schönheit und in all ihrer Ausstellung Gottes Schönheit und Erhabenheit widerspiegelt und reflektiert. Der Lichtglanz dieser Stadt wird uns beschrieben wie der schönste Edelstein. Und bei dieser Beschreibung müssen wir an Offenbarung 4 denken, wo derjenige, der auf dem Thron sitzt, wo Gott beschrieben wird. Und Gott wird beschrieben als der in der Art: Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der daraus saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardestein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Gott wird in Farben, in Lichtern beschrieben, weil wir sonst Gott, der Geist, es nicht beschreiben können. Aber was ihn beschreibt, ist Helligkeit, ist Glanz, ist Ausstrahlung, und das wird seinem Volk, seiner Gemeinde gegeben. Liebe Geschwister, wenn wir in der Ewigkeit sind, hat Christus volle Gestalt in uns gewonnen. 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Christus gibt seiner Braut seine Herrlichkeit. Sie bekommen Anteil an seiner Herrlichkeit, an seiner Herrschaft, an seinem Reichtum. Gottes Herrlichkeit wird nicht mehr nur auf einen Tempel begrenzt sein, so wie sie es heute auch schon nicht mehr ist, sondern er kann unter seinem Volk wohnen, weil sie seine Herrlichkeit hat, und Gott kann unter ihnen an jedem Ort sein und sich erfreuen, weil sie seine Herrlichkeit hat. Im neuen Jerusalem werden wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, weil wir ihn anbeten werden, wie es ihm gebührt. Weil wir untereinander eine Gemeinschaft haben werden, die die Einheit der Dreieinigkeit Gottes widerspiegeln wird. Und weil wir ihm dienen und arbeiten werden als Könige und Priester, so dass Gottes Wesen in unserer Arbeit und in unserem Dienst zum Ausdruck kommen wird. Diese Stadt wird in allen ihren Aktivitäten Gottes Herrlichkeit reflektieren. In jeder Tat, in jeder Unternehmung, in jeder Unterhaltung, in allem, was an diesem Ort stattfinden wird, wird Gott verherrlicht und groß gemacht. Das Leben in der Ewigkeit ist davon geprägt, dass wir in allen Taten und in allen Handlungen Gott ehren werden. Und was noch schöner ist, Gott wird Freude dran haben, ungetrübte Freude. Sein Volk wird seine Herrlichkeit haben. Welch ein Herr, was für ein Retter. Dann wird uns die Sicherheit dieser Stadt beschrieben. Gott garantiert die Sicherheit seines Volkes. Diese beschriebene Stadt, sie hat eine große und hohe Mauer. Und die Tore der Stadt werden von Engeln bewacht. Diese Beschreibung der Stadt mit Wächtern, die an den Toren sitzen, scheint auf Jesaja 62 zurückzugehen. Haben wir heute, meine ich, auch gehört. Hatten wir heute nicht gehört, aber einen ähnlichen Text. Und das Resultat der Bewachung der Stadt ist, dass nie wieder ein Fremder, nie wieder ein Feind Zutritt zu dieser Stadt bekommen kann und ihr Reichtum von niemandem mehr gestohlen wird. Jerusalem war ein Ort, der immer wieder eingenommen wurde. Egal wie dick sie und groß sie die Mauern wieder aufgerichtet haben, sie wurden immer wieder durchbrochen und zerschlagen und sie haben dem Volk nicht wirklich dauerhaften Schutz geboten. Doch diese Stadt ist sicher. Die Sicherheit dieser Stadt wird im späteren Verlauf des Textes, also nicht mehr in unserem Predigtext, noch hervorgehoben. Dort wird versichert, dass kein Sünder mehr Zutritt hat zu dieser Stadt. Da kann keiner mehr rein, der sündig ist. An diesem Ort wird es keine Nacht mehr geben. Also diese Zeit, wo Verschwörungen geplant werden und Verbrechen ausgeführt werden, die gibt es nicht mehr. Diese Stadt hat innere und äußere Sicherheit. Von außen kann niemand diese Stadt angreifen, denn alle Feinde Gottes und der Gemeinde haben ihr Gericht bereits empfangen. Von innen heraus ist auch kein Angriff mehr möglich, denn das Potenzial zur Sünde wurde ausgemerzt. Die Gläubigen dieser Stadt haben das Fleisch ausgezogen und verherrlichte Leiber empfangen. Kein Potenzial zur Sünde mehr, von innen und von außen Sicherheit. Es spricht aber auch davon, dass es keine Verfolgung mehr geben wird. In Offenbarung 11, Vers 1 haben wir ein etwas ähnliches Bild gesehen. Da wird auch ein Engel damit beauftragt, den Tempel auszumessen. Da wurde aber der Vorhof nicht ausgemessen, quasi der Außenposten der Gemeinde hier auf Erden, weil gesagt wird, dieser Ort, der wird noch zertreten. Er wird immer wieder Verfolgung erleben und ist auch dem Bösen ausgeliefert hier auf dieser Erde, also im äußerlichen Sinne ausgeliefert. Aber hier wird die ganze Stadt vermessen. Die ganze Stadt bietet Sicherheit. Da gibt es keinen Außenposten mehr, der irgendwo noch Verfolgung oder Verführung und Angriffe ertragen muss. Jeder Angriff und jede Verfolgung hören auf. Wir möchten nachdenken über das Ausmaß und die Fülle dieser Stadt. Die Mauern der Stadt gründen sich auf 12 Grundsteinen mit den Namen der Apostel. Und die Tore der Mauer tragen die Namen der 12 Stämme Israels. Und der Engel, der Johannes in dieser Vision, angesprochen hat, beginnt jetzt damit, die Mauern und die Stadt zu vermessen. Und uns begegnen die bekannten Zahlen, die uns schon in der Offenbarung oft begegnet sind, wenn Gott sein Volk beschreiben möchte. Die Mauer hat eine Höhe von 144 Ellen. Es könnte entweder dafür stehen, dass diese Mauer das ganze Volk Gottes umschließt, 12 mal 12, die Gemeinde aus dem Neuen und aus dem Alten Testament. Oder sie steht für die, wenn wir multiplizieren, die 3 als große Gewissheit mal 4, die ganze Erde, und 12 das Gottesvolk. Egal wie wir es nehmen, aber es spricht davon, Gott ist überall unter seinem gesamten Volk. Und das ganze Volk ist gezählt und sicher. Interessant ist vielleicht der Hinweis, dass die Apostel die Grundsteine bilden und nicht die 12 Stämme Israels. Wir könnten erwarten, dass es andersherum ist, weil sie zeitlich eigentlich ja anders angeordnet sind. Aber es scheint, dass das Neue Testament und das Zeugnis der Apostel, die Lehre der Apostel, die Grundlage bildet für diese Stadt. Und die Maße der Stadt beträgt 12.000 Stadien in Länge, Breite und Höhe. Und hier sollen wir nicht anfangen, Taschenrechner zu nehmen und umzurechnen, sondern wir haben wieder dieses Bild vor Augen. Wenn wir 12.000 haben möchten, dann müssen wir wieder rechnen, in der Hinsicht, dass wir sagen, dann haben wir die Zahl 12. Das ist Gottes Volk. Und dann haben wir die Fülle. Im großen Ausmaß, 10 mal 10 mal 10. Die Fülle, Vollheit, die Gesamtheit. Hier ist das Volk Gottes, das Gott Abraham versprach. Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Millionen von Gläubigen, wie der Sand am Meer, wie die Sterne, bewohnen diese Stadt. Dass die Stadt als ein Würfel beschrieben wird, also in Dreidimensionalität, ist eine Anspielung auf das Allerheiligste im Alten Bund. Es ist zum Beispiel in 1. Könige 6, Vers 20 heißt es, und das Innere des Sprachortes, 20 Ellen lang, 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch. Er überzog ihn mit feinem Gold, auch den Altar aus Zedernholz überzog er damit. Das Allerheiligste ist der einzige Ort, also nach meinem Wissen, der in der Bibel als dreidimensionaler Ort beschrieben wird, wo dreidimensional die Maße angegeben werden. Da spricht das davon, dass Gott an diesem Ort wohnt, dort Wohnung nimmt. Hier in unserem Bild, in diesen Ausmaßen wird uns deutlich gemacht, Gott wird dieser neuen Schöpfung unter seinem Volk überall an jedem Ort Wohnung genommen haben in dieser Stadt. Alles ist sein Tempel. Die ganze Erde ist sein Tempel. Himmel und Erde haben sich vereint. Gottes Herrlichkeit erfüllt die Erde und sein Volk vollständig. Alles ist sein Heiligtum. Schauen auf die Attraktivität und Kostbarkeit dieser Stadt. Diese Stadt wird in Pracht beschrieben. Alle Grundsteine der Mauer sind Edelsteine und jedes Tor besteht aus einer einzigen großen Perle. Die Auflistung der Edelsteine, die wir hier finden für die Grundsteine, erinnert an das Ephod des Hohepriesters im Alten Testament. Der Hohepriester hat um seine Brust eine Brustplatte gebunden und auf dieser Brustplatte waren 12 Edelsteine eingebracht, auf denen die Namen der 12 Stämme Israels standen oder Stammväter Israels standen. Damit dass der Hohepriester diese Platte trug, wurde deutlich, dass er für dieses ganze Volk spricht, wenn er in die Gegenwart Gottes tritt. Und für Gott war es wie eine Art Erinnerung, wie er mit ihnen umgehen möchte, weil da ist eine Schönheit. Er will in dieser Art und Weise auch mit ihnen umgehen und Freude an ihnen haben, obwohl sie in Realität diese Herrlichkeit nicht hatten. Die Kleidung der Priester war an sich darauf angelegt, dass sie auch durch ihre Farben und ihre Aufmachung das Heiligtum an sich repräsentiert hat. So war zum Beispiel die Brustplatte, die Materialien, aus denen die Brustplatte gemacht wurde, aus den gleichen Materialien wie auch das Allerheiligste. Und so wie das Allerheiligste quadratisch angeordnet war, so war auch diese Brustplatte quadratisch. Die Brustplatte ist ein Abglanz von dem Allerheiligsten und das Allerheiligste auf dieser Erde war der Abglanz der Realität im Himmel. Ja, diesen Dreischritt. Die Farben dieser Steine, die angebracht waren, sind in unterschiedlichen Blau, Grün, Rot und Gelbtönen. Und sie haben wahrscheinlich die Bedeutung, dass sie die herrliche Schönheit Gottes reflektieren. Gott stellt seine Stadt auf Edelsteine und umgibt sie damit, um aufzuzeigen, dass die Gemeinde einen unschätzbaren Wert hat. Sie hat einen unschätzbaren Wert, weil Gott sie herrlich gemacht hat. Und es wird nicht passieren, dass Gott eines Tages keine Freude mehr hat an dieser Stadt. Es wird nicht passieren. Es kommt nicht der Tag, wo Christus seine Braut leidet. Man wird immer ihre Schönheit sehen, weil er sie schön gemacht hat, wird sich für immer in Freude mit ihr Umgang haben. Die Reinheit dieser Stadt. Die Straßen der Stadt sind aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das sein kann. Gold, das gleichzeitig durchsichtig ist. Dass die Straßen aus Gold sind, scheint eine Referenz auch wieder zu 1. Könige 6 zu sein, wo wir vorhin schon geschaut haben, dass das Allerheiligste dreidimensional und wie ein Würfel ist. Da hat nämlich Salomo den Tempel nicht nur von innen, sondern auch von außen, das Allerheiligste nicht nur von innen, sondern auch von außen mit Gold überzogen. Im neuen Jerusalem sind selbst die Straßen aus Gold. Was das bedeutet und was das sagen soll, dass alles an dieser Stadt, alles an dieser Braut herrlich ist. Alles ist rein. Ich musste hier an Petrus denken, als unser Herr ihm die Füße waschen wollte und er wollte es sich zuerst nicht über sich ergehen lassen. Und als er ihm erklärte, wieso er es macht, dann sagt er, dann wasch mich doch ganz. Sagt der Herr, nein, wer einmal gewaschen ist, muss nicht mehr gewaschen werden, aber die Füße, die müssen immer wieder gewaschen werden. In dieser Stadt müssen keine Füße mehr gewaschen werden. Die Straßen dieser Stadt sind sauber und rein und da wird nichts Übles, nichts Böses mehr sein. Zuletzt möchte ich dich, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ermutigen. Harre aus. Die ewige Gemeinschaft mit Gott wartet auf dich. Ein Ort, wo Gott sich gerne aufhält. Die Offenbarung ist an eine kämpfende Gemeinde geschrieben. die aufgrund von Verfolgung und Verführung um die Treue zu Christus und den echten Glauben das Evangelium ringt. Und Gott gibt uns hier in seinem Wort eine herrliche Perspektive. Unser Herr hat einen Tag festgelegt, an dem er alles neu macht. Und zu dieser Neuschöpfung gehört, dass sich Himmel und Erde für immer verbinden werden. Gott nimmt für immer Wohnung inmitten seines Volkes auf der neuen Erde. Und seine Gemeinde wird sich für immer an ihrem und an seinem Bräutigam erfreuen. Und wir werden seine Freude sein. Es ist eine so tiefe und so enge Verbindung, wie sie heute nur durch die Ehe vorgestellt und wie wir Gemeinde heute schon sehen, vorgeschattet wird. Der Herr Jesus Christus wird seine Braut in seine Herrlichkeit verwandeln. Er wird uns so neu machen, so herrlich machen, sodass er an unserem Gottesdienst, an der Gemeinschaft, die wir untereinander haben und an unseren Werken immer Freude haben wird. Immer. Und das hat er alles gewirkt, indem er uns hineinversetzt hat in seinen Sohn Jesus Christus, dich und mich. Er hat uns gewaschen durch das Blut seines Sohnes, gekleidet in seiner Gerechtigkeit. Und diese neue Schöpfung, die Gott macht, gefällt ihm so gut, dass er bleibend und umfassend unter seinem Volk gegenwärtig ist. Um es etwas überspitzt zu sagen, Eden war schon ein schöner Ort, diesen Gedanken habe ich von Corny. Eden war schon ein schöner Ort, aber vielleicht könnte man sagen, das war ein Ort, wo Gott zu Besuch war. Das Neue Jerusalem ist ein Ort, wo Gott ewiglich wohnt unter seinem Volk. Babylon musste vernichtet werden, weil es in Feindschaft zu Gott steht, weil die Reinheit, weil ihre Schönheit und ihr Reichtum durch Mord und Betrug erkauft wurden. Sie ist eine Hure, die sich verkauft. Es ist eine Welt, die Gott untreu ist und die im Götzendienst schwelgt. Dagegen haben wir hier die Braut, die treue Braut des Lammes gesehen, eine Weltmetropole, eine Stadt des Friedens, der Liebe und der Anbetung, eine Stadt, in der Gerechtigkeit wohnt. Es lohnt sich, heute schon für diese Stadt zu leben, weil wir schon zu dieser Stadt gehören, heute schon. Und es lohnt sich, für immer ein Fremdling zu bleiben, hier auf dieser Erde. Es lohnt sich, um dieser zukünftigen Gemeinschaft willen verfolgt zu werden und heute auszuhalten. Es lohnt sich. Und wenn du heute noch nicht Bürger dieser himmlischen Stadt bist, so kannst du es heute schon werden und heute schon Anteil haben. Wende dich an den König dieser Stadt. Wende dich an den Bräutigam der Braut. Wende dich zu Jesus und er wird dich waschen und dich heiligen und dich vollenden, damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst in Ewigkeit. Amen.